5. Mose, Kapitel 16, Vers 21 bis Kapitel 17, Vers 7, hört das Wort Gottes. Du sollst dir kein Aschera-Standbild von irgendwelchem Holz aufstellen neben dem Altar des Herrn deines Gottes, den du dir machen wirst. Und du sollst dir auch keine Gedenksäulen aufrichten, die der Herr dein Gott hasst. Du sollst dem Herrn deinen Gott kein Rind und kein Schaf opfern, das einen Fehler oder sonst etwas Schlimmes an sich hat, denn das wäre dem Herrn deinen Gott ein Greuel. Wenn in deiner Mitte, in einem deiner Tore, die der Herr dein Gott dir gibt, ein Mann oder eine Frau gefunden wird, die tun, was vor den Augen des Herrn böse ist, sodass sie seinen Bund übertreten und hingehen und anderen Göttern dienen und sie anbeten, es sei die Sonne oder dem Mond oder was oder das gesamte Heer des Himmels, was ich nicht geboten habe. Und es wird dir gesagt und du hörst es, so sollst du gründlich nachforschen und siehe, wenn es wahr ist und die Sache feststeht, dass ein solches Gräuel in Israel begangen wurde, so sollst du jenen Mann oder jede Frau, die diese böse Sache getan haben, zu deinen Toren hinausführen. Den Mann oder die Frau, und du sollst sie zu Tode steinigen. Wer des Todes schuldig ist, soll auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin getröstet werden. Aber auf die Aussage eines, getötet werden, Entschuldigung. Aber die Aussage eines einzigen Zeugen hin soll er nicht getötet werden. Die Hand der Zeugen soll sich als erstes gegen ihn erheben, um ihn zu töten. Danach die Hand des ganzen Volkes, so sollst du das Böse aus deiner Mitte ausrotten. Lasst uns beten. Ewiger Gott, dein Wort, Herr, wirft manchmal Rätsel auf. Und dein Wort, Herr, ist uns manchmal fremd, weil wir in einer anderen Kultur und Gesellschaft leben. Doch dein Wort ist niemals falsch. Und Herr, so bitten wir, dass wir, Herr, dieses Wort nicht verdrehen oder verdrängen aus Grund unserer Sünde, sondern dass wir es ernst nehmen und auf dein Wort hören. Herr, gib uns deinen Geist, damit wir es verstehen und anwenden können. In Jesu Namen. Amen. Ich denke, es ist offensichtlich, dass dieser Abschnitt sich mit der Anbetung Gottes beschäftigt, mit dem, wie Gott verherrlicht werden will. Und als wir durch die 10 Gebote gegangen sind, habe ich es schon erwähnt, dass das Wort Gottes uns ein Prinzip der Anbetung gibt, die wir regulatives Prinzip nennen. Und zwar heißt es, wir beten Gott nur so an, wie er es von uns fordert und wie er es vorschreibt. Das heißt, wir fügen nichts hinzu und wir nehmen auch nichts davon hinweg. Wir gehen in das Wort Gottes und schauen dort, was Gott von uns fordert. Sei es Prinzipien oder sogar klare Elemente des Gottesdienstes. Und wenden diese in unseren Gottesdiensten und auch in unserem privaten Leben in der Anbetung Gottes an. Wenn wir jetzt diesen Abschnitt betrachten, den uns Mose gibt, inspiriert durch den Heiligen Geist, dann fällt auf, dass das Bild, was Gott vom Menschen malt, nicht sehr positiv ist. Und da fällt sogar auf, dass das Bild, was Gott von seinem erlösten Volk malt, eigentlich sehr negativ ist. Wenn wir die Worte betrachten, dann sehen wir, dass Gott damit rechnet, dass das Volk genau das Gegenteil von dem tut, was er eigentlich fordert. Gleich in Vers 21 heißt es, du sollst dir kein Aschera-Standbild von irgendwelchem Holz aufstellen neben dem Altar des Herrn deines Gottes, den du dir machen wirst. Und du sollst dir auch keine Gedenksäule aufrichten, die der Herr dein Gott hasst. Wir können übersetzen, du sollst dir keinen Baum als Aschera-Bild aufstellen. Wahrscheinlich war die Kultur damals, dass man Baumstämme genommen hat und die entweder verziert hat oder geschnitzt hat und die als Säulen aufgestellt hat. Und nicht nur, dass Gott in Kapitel 12 schon gesagt hat durch Mose, dass sie all diese Statuen vernichten sollen und zerstören sollen und verbrennen sollen. Gott rechnet damit, dass das Volk irgendwann auf die Idee kommt, es selbst zu machen. Dass das Volk irgendwann die Idee hat, zu sagen, hey, lasst uns doch hier diesem Gott eine Säule neben den Altar Gottes aufstellen. Als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, das kann nicht wahr sein. Es kann nicht wahr sein, dass irgendjemand auf die Idee kommt, zu sagen, hier ist der Tempel Gottes und hier haben wir den Altar Gottes, wo wir unsere Opfertiere für Gott hinbringen und direkt daneben stellen wir ein Standbild auf für einen anderen Gott. Und das wäre nur der Anfang gewesen, ein Aschera-Standbild, warum nicht auch eine Baals-Statue dahinstellen? Und hey, wenn wir schon dabei sind, die Sonne, warum nicht ein Abbild von der Sonne dahinstellen? Und wenn man das liest, denkt man sich, so auf so eine Idee kann niemand kommen. Wir könnten es vielleicht verstehen, wenn sie sagen, okay, lass uns einen zweiten Altar bauen. Vielleicht bauen wir einen zweiten Tempel in Israel für einen anderen Gott. Weil schaut euch die griechische Kultur an, wie viele Tempel haben die in den verschiedenen Städten gehabt? Warum nicht auch wir? Aber genau das sollte nicht der Fall sein. Die Gefahr, die hier ist, ist, dass Israel auf die Idee kam, eine Statue für einen anderen Gott neben den Altar Gottes zu bauen, auf den sie täglich Opfer dargebracht haben zur Vergebung der Sünden. Und man stellt sich die Frage, wie können sie denn so kommen? Aber am Ende muss man sagen, genau so funktioniert der Mensch. Genau so funktioniert. Ich kann mir fast schon vorstellen, wie sie hingegangen sind und die Aschera, diese Aschera-Statue angebetet haben und im nächsten Moment gesagt haben, ah, das war eigentlich nicht das, was Gott im Gesetz gefordert hat. Lass uns schnell noch Opfer auf den Altar werfen. Weil so funktionieren wir Menschen. Wenn man alte Liturgien durchliest, die die reformierten Kirchen verwendet haben, ist sehr interessant, dass eines der Gebete, die immer wieder häufig auftreten, ist, dass obwohl wir als Volk Gottes die Gnade Gottes erlebt haben, genau diese Gnade oft als Ausrede nutzen, um zu sündigen. Und genauso ähnlich kann man sich das hier fast vorstellen. Ich schmeiße ein Opfertier auf den Altar und dann ist mir schon mein Götzendienst vergeben. Aber vielleicht hat das Volk noch nicht mal so weit gedacht, vielleicht haben die noch nicht mal so weit differenziert, vielleicht haben die einfach gesagt, ein Gott, anderer Gott. Und haben damit gegen klare Gebote verstoßen und Gott sagt, du sollst keine anderen Götter haben vor mir. Oder wie wir im Deutschen übersetzen, neben mir. Was in diesem Kontext sogar bildlich noch zu verstehen wäre. Wir können jetzt Stunden damit verbringen, wie Israel in der Geschichte genau das gemacht hat. Weil wir müssen nicht weit blättern im Alten Testament, um zu sehen, dass Israel angefangen hat, andere Götter einzuführen. Salomo, der König der Weisheit, zu dem Leute aus der ganzen Welt gereist sind, um weise Urteile und Redensarten und Sprüche zu kriegen. Er war groß darin, neue Götter einzuführen, beziehungsweise durch seine Frauen einführen zu lassen. Aber wir sollten nicht auf Israel schauen, wir sollten auf uns schauen. Das Bild, was wir hier haben, ist, dass der Altar Gottes ist das, wo der Gottesdienst sich darauf fokussiert hat, wo Israel hingekommen ist. Der Altar Gottes war das letzte bisschen, was Israel noch sehen konnte vom Tempel, vom Heiligtum, bevor die Bundeslade mal heiligsten war. Der Altar war das, wo Israel eigentlich mit tiefster Trauer ihre Opfer hinbringen sollten, um die Vergebung der Sünden zu bitten. Und mit größter Freude um Gott Dank zu bringen. Aber dieses Bild, dass sie sich Statuen neben den Altar aufstellen könnten, zeigt, dass sie nicht die geteilte Aufmerksamkeit, die ungeteilte Aufmerksamkeit Gott geben, sondern dass sie anfangen, verschiedene Götter für verschiedene Dinge zu nutzen. Dass die Anbetung, die Gott gebührt, die Anbetung, die Gott erhalten sollte, auf einmal teilweise anderen Göttern zuteil wird. Und wir können in dieser Gefahr leben. Klar, wir bauen uns wahrscheinlich keine Götter mehr aus Holz, auf jeden Fall nicht in unserer aufgeklärten westlichen Kultur. Aber der beste Test, um zu sehen, was unsere Aufmerksamkeit von Gott ablenkt, ist die Frage, worauf vertraue ich? Worauf setze ich mein Vertrauen? Ich denke, die größte Gefahr bei uns ist, dass wir unser Vertrauen auf wirtschaftliche Sicherheit setzen. Genug Geld zu verdienen. Ich sage nicht, dass wir alle denken, wir müssen reich sein und Milliardäre werden, aber wir alle würden gerne gut abgesichert sein durch das Geld, was wir haben. In anderen Gesellschaften und Kulturen ist es vielleicht noch nicht mehr das Geld, sondern eher die Familie. Dass die Familie uns absichert, dass wenn irgendwas passiert, dann springt die Familie für mich ein. Für manche Leute mag sogar das Sozialsystem sein, was wir in Deutschland haben. Ich meine, wenn wir krank werden, wir müssen uns keine Sorgen machen. Krankenkassen und Staat übernehmen viele der Kosten, die wir haben. Wenn wir nicht mehr selbst zum Arzt gehen können, werden wir abgeholt, um zum Arzt zu gehen. Und verstehe mich nicht falsch, all die Dinge sind gute Dinge, all die Dinge sind gut, aber sie können für uns dazu werden, auf wo wir darauf vertrauen. Und wir denken, wir fangen fast schon an, diese Dinge anzubeten. Und es passiert schneller, als man denkt. Als wir in den USA waren, das größte Thema war und das größte Werk, ich packe es in Anführungszeichen, des Teufels war Obamacare. Und man fängt an, das Gesundheitssystem in Europa zu verteidigen. Und zu verteidigen, dass man sich darauf vertrauen kann, dass man sich darauf verlassen kann und dass es funktioniert. Und nur weil es ein staatliches System und ein vielleicht Anführungszeichen sozialistisch funktionierendes System ist, heißt es ja nicht, dass es schlecht ist. Und indirekt fängt man an zu sagen, das ist eigentlich die Lösung. Und vergessen, dass die Lösung Gott ist. Faszinierend ist, als Martin Lloyd Jones entschieden hat, Pastor zu werden, bekannter Prediger in London, war er eigentlich zu dem Zeitpunkt, als er es wurde, einer der besten Ärzte Englands. Er hat in dem besten Krankenhaus Londons gearbeitet. Er hat die Königsfamilie behandelt. Er war eingeladen zu Opern und Bällen und allem Möglichen. Aber er hat eins festgestellt: Er kann die Menschen heilen und er kann sie von den Krankheiten heilen. Sie gehen aus dem Krankenhaus oder aus der Arztpraxis zurück in ihr sündiges Leben. Er kann nicht ihre Seele retten und ihr Seel und ihre Seelenheil produzieren. Ich glaube, wir kommen oft in einen falschen Gedankengang, dass wir denken, ja, Gott ist gut, aber eigentlich geht es uns auch hier gut. Und wir leben in einem so gesicherten System, dass wir unser Vertrauen lieber auf unser gesichertes System setzen, dass wenn was passiert, und sei es ein Zug entgleist und es so nicht mehr jemand verletzt, wir auf einmal aufgerüttelt werden und schockiert sind. Aber unser eigentliches Vertrauen müsste auf Gott gesetzt sein. Wir denken, wir leben in einem friedlichen Europa und wir wundern uns, wie kann es sein, dass auf einmal Terroranschläge sind, wie kann es sein, dass sich die Schießereien in den USA auf einmal so häufen in den letzten Monaten und Jahren. Aber was wir vergessen ist, dass wir so wenig Schießereien haben und so wenig Terroranschläge haben, ist Gottes Gnade. Wenn Gott seine Gnade von uns ziehen würde und nehmen würde und nicht mehr über seine Schöpfung wachen würde, dann wären wir im Chaos. Dann würde jeder den anderen zerfleischen. Wir lesen in 1. Mose 3, dass Adam und Eva sündigen. Wir lesen in 1. Mose 4, dass ein Bruder den anderen erschlägt. Und das ist die Realität. Wir setzen unser Vertrauen auf menschliche Systeme, die aber nur funktionieren, weil Gott gnädig ist, anstatt dass wir unser Vertrauen auf Gott setzen und ihn anbeten. Und genau das ist die Gefahr, in der Israel stand. Und man liest diese Verse und denkt, das kann nicht passieren. Es ist eine hypothetische Warnung, die Gott hier ausspricht. Aber wenn wir unser Herz betrachten, wenn wir unser inneres Wesen betrachten, wenn wir betrachten, wie wir leben, dann wissen wir, dass das eine der größten Gefahren ist. Und ein Aschera-Standbild wirkt für uns fremd, aber Israel war von den direkten Geschehnissen abhängig. Wenn man davon lebt, was das Feld hergibt und wenn man davon lebt, wie die Tiere aufwachsen, dann ist man quasi von dem Regen jeden Tag abhängig und dem Sonnenschein und wie alles zusammenspielt. Und man ist ständig auf den Knien und es ist einfacher manchmal, etwas anzubeten, was man sehen kann, was man anfassen kann, was sichtbar ist. Wenn wir ehrlich sind, ist eine der größten Herausforderungen vielleicht des Glaubens, dass wir Gott nicht sehen. Und dass wir nicht auf ihn zeigen können und sagen können, er hat und dies gegeben und das gegeben. Und vielleicht ist eine der Herausforderungen auch, dass Gott nicht direkt wirkt, dass wenn wir sagen, oh Gott, ich brauche mein täglich Brot, ich bin am Verhungern, dass er Brot vom Himmel fallen lässt, sondern dass er Systeme eingesetzt hat in dieser Welt, durch die wir unser Brot kriegen. Und trotzdem ist Gott unser Versorger, trotzdem muss unser Vertrauen auf Gott liegen. Ich denke, wir müssen uns hier genauso fragen, ob unsere ungeteilte Aufmerksamkeit, unsere ungeteilte Anbetung, unser ungeteilter Dank Gott zuteil wird. Und verstehe mich nicht falsch, das heißt nicht, dass wenn wir beim Arzt waren und er uns geholfen hat, dass wir ihm nicht dafür danken, denn er hat schließlich seine Arbeit getan. Aber wir sollten nicht vergessen, Gott dafür zu danken. Doch Gott geht weiter und die Falschheit des Volkes, die Gefahr der Falschheit des Volkes ist immer noch präsent. Kapitel 17 fängt damit an, du sollst dem Herrn, deinen Gott, kein Rind und kein Schaf opfern, das einen Fehler oder sonst etwas Schlimmes an sich hat. Denn das wäre dem Herrn, deinen Gott, ein Greuel. Und hier wird nur noch deutlicher, wie sehr das Volk in der Gefahr stand, Gott nicht mehr als den primären, einzigen Gott zu nehmen. Und als ihren Versorger zu sehen. Denn was wir haben es gesehen bei den Festen und bei der Erstgeburt des Tieres, dass die Idee war, dass Gott das Beste von uns fordert und unser Bestes von uns fordert. Deswegen die Erstgeburt, die fehlerfrei war. Und ich hatte es damals schon gesagt, keiner wusste, ob das Tier nochmal Kinder kriegt, ob nochmal Kälber kommen, ob nochmal Lämmer kommen. Aber sie mussten im Vertrauen auf Gott das Beste und das Erste, was sie hatten, an Gott abgeben. Und das Beste hieß bei einem Ochsen, der frisch geboren worden ist, das, was wahrscheinlich am meisten Geld eingebracht hätte, wenn man es verkauft hätte. Oder was am meisten Arbeitskraft gebracht hätte, denjenigen. Genau das sollten sie abgeben. Man kann sich nur vorstellen und denken, sagen, ja, aber ich behalte lieber dieses fehlerfreie Tier und gebe dieses hinkende erstgeborene Lamm als Opfertier. Es ist so viel einfacher. Und wir sehen, dass Gott später in den Propheten anklagt, dass Israel genau das getan hat und das Volk hatte die Begründung, Gott sieht es eh nicht. Und so denken wir. Wir denken, wir können halbherzig an die Sachen rangehen. Wir können halbherzig in den Gottesdienst gehen. Solange wir äußerlich da sind, ist doch alles in Ordnung. Solange wir durch dieses Ritual gehen, ist alles geklärt und wir müssen uns keine Sorgen mehr machen. Doch Gott will keine halben Sachen. Wenn wir später in Offenbarung schauen und die letzte Gemeinde betrachten, Laodicea, ist die Anklage an diese Gemeinde, dass sie denken, ich habe alles, ich bin reich, ich habe viel Geld und Gott halbherzig dient. Und Gott sagt, ihr seid lauwarm, ich spuck euch aus. Gott ist es lieber, dass wir brennend heiß sind für ihn oder eiskalt. Und ich denke, wir kennen es. Es gab mal vor ein paar Jahren diesen Gesundheitstrend, dass man lauwarmes Wasser trinken sollte, weil es gesund ist. Aber ich kann keinen Schluck lauwarmes Wasser trinken. Sobald mein Kaffee eine gewisse Temperatur unterschreitet, kann ich den nicht mehr trinken. Das gleiche mit Tee. Wie soll ich dann lauwarmes Wasser trinken? Und genau das gleiche Bild benutzt Gott für die Gemeinde Laodicea. Christus sagt zu der Gemeinde, ihr seid halbherzig dabei. Und genau das ist der Ausdruck, dass wenn die Leute sagen, ja komm, lass uns opfern gehen, aber vielleicht nicht die besten Tiere, sondern lass uns andere Tiere nehmen, die nicht so toll sind. Klar, wir opfern keine Tiere mehr, aber wir sollten uns die Frage stellen, ob wir vielleicht nicht manchmal halbherzig Gott gegenüber sind. Ob wir vielleicht nicht manchmal halbherzig in den Gottesdienst gehen, ja, jetzt ist wieder Sonntag und klar, ich muss in den Gottesdienst gehen, aber ich würde viel lieber ausschlafen. Gott fordert von uns das Beste. Gott fordert von uns. Und lasst mich euch eine Anwendung geben, die vielleicht nicht so direkt mit diesem Abschnitt zusammenhängt, aber wenn Gott von uns das Beste fordert am Sonntag im Gottesdienst, dann sollten wir uns auch fragen, wie wir den Samstagabend beenden. Ich meine nicht, dass wir keinen Film schauen dürfen oder dass wir nicht Zeit mit Freunden verbringen dürfen. Für mich ist die Frage, wenn ich sonntags morgens fit sein will, im Gottesdienst um das Beste zu geben, wann gehe ich schlafen? Das ist für mich die primärere Frage. Für den einen oder anderen mag es sein, was für einen Film er schaut, weil einen Filme vielleicht mehr beeinflussen als mich. Oder mit welchen Leuten er sich Samstagabend umgefallen, sie ihn vielleicht stressen oder stören oder so. Was wir auf jeden Fall sicherstellen sollten, ist, dass wenn wir in den Gottesdienst gehen, um Gott anzubeten, dass wir es nicht halbherzig tun. Dann können wir auch zu Hause bleiben. Dann können wir es auch sein lassen. Dann haben weder wir Freude dran, noch hat Gott Freude und wird dadurch verehrt. Gott fordert von uns das Beste jeden Tag. Und vor allem, wenn wir zusammenkommen, ihn sonntags anzubeten. Und ich rede hier nicht vom hohen Ross herab. Als ich Jugendlicher war, bin ich bis um 3 nachts auf Konzerten gewesen, bin sonntags in den Gottesdienst gegangen, aber ich weiß nicht, wie viel ich von der Predigt mitbekommen habe oder wie aktiv ich wirklich im Gottesdienst noch teilgenommen habe. Und zurückblicken weiß ich nicht, ob das die beste Entscheidung war. Und zurückblicken weiß ich, dass es die schlechtere Entscheidung war, so lange wegzubleiben. Und Gott nimmt es ernst. Gott sagt nicht nur, du sollst es nicht tun, Gott nimmt es ernst. Ich meine, wenn wir den Rest des Abschnitts betrachten, behandelt Gott die Frage, wie gehen wir mit den Leuten um, die sowas tun? Die Frage ist, wie gehen wir mit den Leuten um, die Götzendienst treiben im Volk Gottes? Wie gehen wir mit den Leuten um, die halbherzig opfern, die falsche Tiere bringen? Und die Antwort ist, wenn es wahr ist, was du hörst, bring sie um. Gott nimmt seine Anbetung so ernst, dass er im Alten Testament angeordnet hat, dass die, die sie nicht richtig ausüben oder diese Anbetung anderen Göttern zuteil werden lassen, aus dem Volk verbannt werden sollen. Nicht nur verbannt, sondern umgebracht werden sollen. Schaut in Vers 4. Und es wird dir gesagt, und du hörst es, so sollst du gründlich nachforschen. Es ist nicht ein Freifahrtschein, jeden, von dem wir irgendwas hören, abzuschreiben. Sondern wir sollen nachforschen, wir sollen schauen, stimmt es auch wirklich. Wir sollten als Christ und als Volk Gottes niemals irgendwelchen Gerüchten glauben, sondern immer nachforschen. Du sollst nachforschen und siehe, wenn es wahr ist und die Sache feststeht, dass ein solches Gräuel in Israel begangen wurde, so sollst du jenen Mann oder jene Frau, die diese böse Sache getan haben, zu deinen Toren hinausführen, den Mann oder die Frau, und du sollst sie zu Tode steinigen. Gott nimmt seine Anbetung ernst. Und wir denken aus menschlicher Perspektive, aus weltlich aufgeklärter Perspektive vielleicht, das ist doch fies. Nur weil jemand eine andere Perspektive in Sachen Anbetung Gottes hat, nur weil jemand vielleicht eine andere Form gefunden hat, Gott anzubeten, sollte er doch nicht gleich gesteinigt werden. Wir leben in so einer postmodernen Kultur, dass wir schon gar nicht mehr trauen, uns zu sagen, dass man Gott auf eine Art anbeten darf und auf die andere Art nicht mehr anzubeten, weil wir denken, wir verletzen jemand anders und er hat doch auch seine Spiritualität. Aber Gott sieht es nicht so. Gott sagt, ich will so angebetet werden. Und wenn ich so nicht angebetet werde, bedeutet es Strafe. Und wer sind wir, dass wir anfangen, mit Gott zu diskutieren? Wer sind wir, dass wir vor Gott treten und sagen, ja, aber schau, er ist doch ein ganz lieber Bruder. Und er ist doch ganz nett. Und er hat einfach seine eigene Art. Gott sieht wahrscheinlich, dass es ein lieber Bruder ist. Mit hundertprozentiger Sicherheit sieht er, dass er ein lieber Bruder ist. Und trotzdem will Gott von ihm, dass er so anbetet, wie Gott es von ihm fordert. Und Gott nimmt es sogar so ernst, dass er sagt, die Ersten, die die Steine werfen, sollen die Zeugen sein, die beweisen können, dass die Person falsch anbetet. Und ich denke, das ist ein wichtiger Aspekt, denn Gott sagt nicht einfach, okay, bring ihn aus der Stadt und lass Steine auf ihn werfen. Sondern er sagt, wenn du Anklage gegen einen deiner Geschwister erhebst, weil er mich falsch anbetet, dann sei dir ziemlich sicher, dass er das Falsche tut, weil du bist der Erste, der ihn umbringt. Und ich glaube, keiner von uns, der damals gelebt hätte in Israel, hätte gerne seinen Nachbarn auf die Straße vor die Tore der Stadt gezogen, um Steine auf ihn zu werfen. Du musst schon sehr davon überzeugt gewesen sein, dass er so stark gesündigt hat, dass er es verdient hat. Und so sehr Gott um seine Anbetung kämpft und so sehr wir um seine Anbetung kämpfen sollten, so sehr sollten wir uns aber auch darum bemühen, die anderen zu gewinnen, bevor wir sie verurteilen. Wir sollten nicht einfach nur sagen, ah, der geht in die und die Gemeinde und die haben dies und das. Und vielmehr sollten wir versuchen, sie für die Wahrheit zu gewinnen, für die richtige Anbetung Gottes. Unseren Geschwistern ist nicht geholfen, wenn wir sie abschreiben und sagen, ah, die machen was falsch. Unseren Geschwistern ist dann geholfen, wenn sie verstehen, warum Gott etwas fordert und wie er es fordert. Es ist manchmal so viel leichter zu sagen, ah, diese Gruppe an Christen, die haben alles falsch verstanden. Es ist einfach schwieriger, sich mit Leuten hinzusetzen und zu sagen, was ihr macht, ist falsch und ich will dir zeigen, warum ihr es falsch macht. Seht ihr, das Wort Gottes, auch wenn es ziemlich klar und strikt ist, schließt niemals die Möglichkeit aus, umzukehren. Bevor Gott Gericht geschickt hat über die falschen Gottesdienst Israels, hat er Propheten geschickt, die das Volk aufgefordert haben, zur Umkehr. Gott fordert immer zuerst auf, Buße zu tun. Wir sehen hier ein ziemlich krasses und drastisches Bild. Ich meine, wenn Israel so weit gekommen ist, dass es Götzenbilder neben den Altar Gottes setzt, dann sind sie schon sehr weit gekommen. Und trotzdem hätte es an diesem Zeitpunkt noch die Möglichkeit gegeben, umzukehren. Als Israel aus der babylonischen Gefangenschaft gekommen ist, haben sie die Schriftrollen entdeckt und haben sie gelesen und haben Buße getan und sind von ihren Sünden umgekehrt. Als Josia auf den Thron kam und die Schriftrollen Gottes wiederentdeckt hat, hat er angefangen, Reformen im Volk umzusetzen, damit das Volk nicht mehr sündigt, sondern wieder Gott richtig anbetet. Gott zeigt uns immer wieder, dass es Umkehr geht und darauf sollten wir bauen. Wir sollten nicht als erstes unsere Geschwister abschreiben, weil wir was gehört haben, sondern wir sollten versuchen, sie zu gewinnen, für die Wahrheit gewinnen. Und wir sollten sie nicht mehr versuchen, für unsere Gemeinde zu gewinnen als erstes, sondern dafür, dass sie das Wort Gottes lieben und danach leben. Und darauf vertrauen, dass Gott ihnen die richtige Gemeinde zur richtigen Zeit schenkt. Es mag nicht unsere Gemeinde sein, wir wissen es nicht. Aber wenn wir diesen Abschnitt lesen, sollten wir als erstes auf uns schauen. Wir sollten auf uns als Gemeinde schauen, wir sollten auf uns persönlich schauen, wir sollten dafür beten, dass unsere Gemeinde nicht abkommt. Dass unsere Gemeinde nicht anfängt, falsche Wege einzuschlagen. Wir waren in den USA in der First Presbyterian Church Jackson. Das ist eine der wenigen presbyterianischen Kirchen in den USA, die zum keinen Zeitpunkt in der Geschichte jemals liberal geworden ist. Das ist ein Zeugnis Gottes. Und wenn ich ehrlich bin, das ist mein Gebet für diese Gemeinde hier. Ich bin vielleicht 30, 40 Jahre hier. Aber in 100, 200 Jahren ist mein Gebet, dass diese Gemeinde immer noch das Wort Gottes ernst nimmt und predigt. Und Gott so anbetet, wie Gott es fordert. Oder dass diese Gemeinde verherrlicht ist über Christus. Was auch immer eher geschieht. Aber unser Gebet sollte sein, dass wir niemals von dem abrücken, was uns das Wort Gottes sagt, bevor wir anfangen, andere zu verurteilen. Jesus sagt nicht umsonst, zieh erst den Balken aus deinem eigenen Auge, bevor du den Splitter aus dem Auge deines Nächsten entfernst. Ich glaube, das sehen wir hier. Wenn wir diejenigen gewesen wären, die den ersten Stein hätten werfen müssen, wir hätten zweimal überlegt, auf jemanden anklagen. Genau das sollten wir auch tun. Wir sollten zweimal überlegen, auf jemand anders anklagen und uns als erstes anklagen, dass wir abgewichen sind. Lasst uns beten.